Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Haben Sie gut geschlafen? Das meine ich jetzt tatsächlich ernst und interessiert mich die kommenden 2 Stunden da um diese Frage, um die Frage des Schlafens und des Schlafes. Kreisen wir nämlich die nächsten 2 Stunden. Heute ist der längste Tag, die kürzeste Nacht. Und morgen ist dann der internationale Tag des Schlafes. Und dass es so einen Tag gibt, das deutet ja schon darauf hin, dass der Schlaf doch recht wichtig genommen wird. Ob wir ganz persönlich unseren Schlaf aber wichtig genug nehmen, ob wir zum Beispiel immer zu spät ins Bett gehen oder viel zu früh aufstehen müssen, ob wir dauermüde sind. Über die ganzen Auswirkungen auf unseren Körper werden wir viel erfahren vom Chefarzt für Schlaf- und Chronomedizin vom St. Hedwig Krankenhaus in Berlin, Dieter Kunz. Schön, dass Sie so früh zu uns gekommen sind. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, Sie können anrufen mit Ihren Fragen rund um den Schlaf, ob Sie Langschläferin sind oder Sie wollen uns vielleicht erzählen, dass Sie mit 4 Stunden Schlaf eigentlich immer schon ausgekommen sind und vorm Wecker hellwach sind. All das unter der 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir erwarten Ihre Anrufe. Und in der Zeit, Herr Kunz, ich wollte Ihnen eigentlich erzählen, wie es normalerweise bei mir immer so ist, dass ich an und für sich vorm Wecker immer wach werde und auch hellwach bin dann. Und nun, just heute brauchte ich einen Wecker, musste der Wecker mich wecken und ich wäre auch fast wieder eingeschlafen. Ich bin gerade noch dazu gekommen, diese Schlummerfunktion einzustellen und dann bin ich eben immer wieder geweckt worden und so bin ich heute wach geworden. Wenn man sagen kann, ich stehe immer oder wache immer vorm Wecker auf, heißt das, ich habe genügend Schlaf bekommen? Bin einfach schon wach?
Nein, das heißt es sicher nicht, warum wir oder einige Menschen wirklich kurz vor dem Wecker, 1 Minute, 2 Minuten vorher wirklich aufwachen, habe ich bis heute nicht verstanden, ernsthaft keine Ahnung. Aber jeder hat ein individuelles Schlafbedürfnis und wenn er das nicht erfüllt, dann ist das, was dann nachts passieren soll, halt noch nicht zu Ende, nicht aufgeräumt und dann sind sie auch nicht ausgeruht.
Aber ich meine, die wenigsten von uns werden ihrem tatsächlich individuellen Schlafbedürfnis in der Arbeitswelt nachgeben können, oder? Wie sieht das bei Ihnen aus? Können Sie das?
Ich kann das grundsätzlich und wenn es irgendetwas Positives in der Corona-Krise jetzt im Shutdown gegeben hat, dass die Leute haben ausschlafen können. Und ich würde vorhersagen, dass das Auftreten von Burnout, von depressiven Störungen und gerade von Schlafstörungen sich nachher herausstellen wird, dass das in diesen Monaten ganz erheblich runtergegangen ist.
Außer es ist durch Stress, innerlichen Stressjob verloren oder so aufgetreten. Aber was den Schlaf angeht, jetzt tatsächlich, Sie haben das gemerkt in Ihrer Praxis?
Ja, wir haben ja eine Klinik und an uns kann sich jeder wenden und das passiert auch reichlich. Eben halt gerade viele Patienten mit therapieresistenten Depressionen kommen dann nach 10, 20 Jahren zu uns, weil sich herausstellt, es ist gar keine Depression, sondern es ist eine Schlafstörung, die Depression macht. Und eine Weile haben wir komplett zumachen müssen, weil wir keinen Präsenzbetrieb haben machen können. Und den haben wir jetzt wieder aufgemacht. Und eigentlich hätte es eine Flut von Leuten geben müssen. Nicht nur wegen des zwischendurch geschlossen sein, sondern auch vorher hat es eine ganze Reihe Veranstaltungen gegeben, aufgrund derer wir wussten aus der Vergangenheit, dass da viele sich melden würden. Und das Gegenteil ist der Fall. Es kommen eher weniger Menschen jetzt mit Schlafstörungen zu uns.
Mhm. Gibt es eigentlich eine Faustregel? Also weil Sie haben gesagt, individuell. Gibt es aber eine Faustregel, wie viel ein Mensch geschlafen haben sollte?
Nein, die gibt es überhaupt gar nicht. 4 Stunden, 10 Stunden, das ist individuell angelegt. Und das Gehirn reift aus bis zum 25., 30. Lebensjahr und da wissen Sie ungefähr, wofür Ihr Gehirn gebaut ist, was es kann, was es nicht kann, wie lange es schlafen muss, wann der beste Schlaf ist und wann Sie auch über den Tag, egal wie lange Sie geschlafen haben, am leistungsfähigsten sind. Und daran ändert sich relativ wenig im Leben. Das heißt, wenn Sie mit 25 jemand sind, der 8 oder 9 Stunden Schlaf gebraucht hat, normal, und dann immer nach 7,5 Stunden den Wecker stellen, dann schneiden Sie sich jeden Tag 1,5 Stunden Schlaf an und das Gehirn ist dann offenbar noch nicht fertig mit dem, was es dann nachts machen wollte.
Kann ich das mittags nachholen?
Die Antwort lautet klar, jein, das Nachholen als solches, nein, das kriegen sie nicht hin. Aber der Kurzschlaf, da passiert wahrscheinlich etwas völlig anderes. Das ist aber nicht das Aufholen von dem, was dann nachts passiert.
Also das heißt, ich bin dann zwar erfrischter, bin dann nicht mehr so todmüde, wie ich vielleicht mittags wäre, aber das Hirn hat nicht das machen können, was es eigentlich nachts machen wollte.
Na, Sie müssen sich vorstellen, dass Erholen, so wie ich es schon erwähnt habe, machen Sie nicht im Schlaf. Das können Sie tagsüber. Da können Sie aus dem Fenster gucken, die Füße hochlegen und versuchen mal zu entspannen als solches. Das kriegen Sie hin. Aber sobald Sie einschlafen, laufen Programme ab. Und da weiß jeder in Ihrem Körper aber exakt, was er wo zu tun hat. Das ist ein ganz fein abgestimmtes, riesiges Gebilde, was wir da haben. Ja, jeder mit jedem interagierend, niemand macht sein allein Ding. Und wenn Sie das nicht zu Ende gebracht haben, was da gemacht werden muss, dann sind Sie am Tag, sind Sie nicht erholt, nicht leistungsfähig. Wenn Sie mich jetzt zum Beispiel fragen, wie haben Sie geschlafen, kann ich nur sagen, fragen Sie mich heute Abend. Dann kann ich Ihnen sagen, wie der Tag funktioniert hat, wie zum Beispiel dieses Interview gelaufen ist, ob ich da fit gewesen bin, ja oder nein. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja keine Ahnung.
Die Vermutung, Ihre Vermutung war, dass Sie nicht so fit sind, weil Sie ja gegen Ihre eigentliche Gewohnheit heute einen Wecker stellen mussten.
Ja, genau.
Haben Schlaf abgeschnitten.
Ich normalerweise habe keinen Wecker, beziehungsweise ich habe zwar einen, aber ich stelle den nicht. Und ich mache mir auch keine Termine vor 10 Uhr ich schlafe aus. Und irgendwann bekomme ich den ersten Kaffee und dann bin ich ansprechbar. Und nach dem zweiten Kaffee antworte ich sogar auf Ansprache. Das braucht seine Zeit und so komme ich dann langsam in den Tag. Das ist bei mir so. Ich bin Spättyp, war das schon immer. Und meine beste Zeit ist sicherlich nicht morgens, sondern die ist eher in den Nachmittags- und Abendstunden. Mhm. Und so arbeite ich. Wenn ich jetzt hier, für mich, also nicht um 7:45, stand das Taxi vor der Tür, da musste ich mich schon ein bisschen hinschleppen.
Ja, glücklich.
Das funktionierte nicht ganz so.
Glücklich der oder diejenige, die sich da so einteilen kann, werden jetzt viele Menschen stöhnen. Wann sprechen Sie eigentlich von Schlafstörungen?
Es gibt zwei große Gruppen. Das eine ist, im Schlaf sollten wir uns mucksmäuschenstill verhalten. Das ist in der gesamten Natur so, dass in den Zeiten, wo sie angreifbar sind für Feinde, gibt es motorische Inaktivität. Das ist beim Vogel, beim Alligator und auch beim Menschen so. Und darauf hat sich dann wahrscheinlich das Phänomen Schlaf obendrauf gesetzt, dass die aktiven Dinge dann stattfinden. Und sehen Sie, ich bin schlecht drauf, habe den Faden verloren. Was war Ihre Frage?
Meine Frage, wann eine Schlafstörung eigentlich beginnt? Wann spricht man von Schlafstörung?
Also das Erste ist, wenn Sie im Schlaf Motorik haben, wenn Sie da komplexe Handlungen vornehmen, das ist sicherlich eine Schlafstörung. Die zweite große Gruppe, das sind diejenigen, die zu einem Zeitpunkt schlafen sollen, müssen, für den sie nicht gebaut sind, denn das können sie nicht frei wählen, wann sie schlafen und damit dann ein Problem haben, das heißt, die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist, die haben eine Schlafstörung und dann die Großgruppe derer, die unerholt schlafen, sprich ihre Leistungsfähigkeit, egal in welchem Bereich, nicht erreichen können und dafür keine Ursache erkennbar ist. Mhm. Sprich, wenn ich eine Depression habe, wenn ich eine Hormonerkrankung habe oder eben halt, wenn ich einfach zu früh aufstehe, dann weiß ich, was da ist. Dann ist das nur so, also es ist zumindest keine primäre Schlafstörung, die für uns interessant ist, sondern dann ist es ein Symptom einer darüber hinausgehenden Störung. Mhm.
Also wir sollten uns auf jeden Fall um unseren Schlaf kümmern. Das tun wir heute unter der 0800 2254 2254. Und diese Telefonnummer, die hat hier auch bereits Sigrid Wulff gewählt. Und die begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Wulff.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen heute?
Ja, aber ich fürchte, dass es eigentlich zu wenig ist.
Ja, Sie fürchten, weil Sie müde sind.
Also meine Frage ist einfach, also ich lese gerne noch so die letzte Stunde im Bett, gehe um 11 und um 12 ist immer das Licht aus und ich schlafe dann auch sehr schnell ein. Das ist wie so ein Einschlafmittel für mich, so ein bisschen lesen noch. Und dann bin ich aber so wie heute Morgen um 6 wach. Und da frage ich mich, das ist ja nicht viel, warum? Also ich muss heute sowieso und auch in der Woche öfter keinen Wecker stellen. Und meine Sorge ist, ob das nicht auf die Dauer zu wenig ist.
Sie wachen aber automatisch um 6 auf, habe ich verstanden. Herr Kunz.
Oder spätestens 6:30. Eigentlich egal, wann ich ins Bett gehe.
Aber Sie haben irgendwann mal von der Faustregel 8 Stunden gehört und die sind es ja nun nicht. Herr Kunz, was sagen Sie?
Also die Faustregel, die Zahl 7,64398 Stunden müssen wir schlafen und wer mehr oder weniger schläft, wird dick, dumm und krank. Das ist natürlich, sind Durchschnittszahlen einer Bevölkerung, die haben aber mit dem Individuum nichts zu tun. Und es gibt wirklich Menschen, die seitdem sie 20 sind, keine Nacht mehr als 4 Stunden geschlafen haben. Aber wenn Sie die fragen, wie funktionieren Sie tagsüber, sich doch einigermaßen aufbauen und sagen Sie mal, gucken Sie keinen Fernsehen, lesen keine Zeitung. Sie fragen mich, wie ich tagsüber funktioniere. Ich bin der Größte, ich war schon immer der Größte und ich werde auch der Größte bleiben. Die funktionieren ganz offensichtlich mit diesen 4 Stunden. Und ich habe auch 85-Jährige bei vollster Gesundheit gesehen, die dann kamen und sagen, ich habe gelesen, 4 Stunden ist zu wenig. Ja, die scheinen irgendwas richtig gemacht zu haben mit diesen 4 Stunden. Also, das ist ein individuelles Maß und das wissen Sie, wenn Sie 25 sind, ob Sie 4 Stunden, ob Sie 6 Stunden oder ob Sie 10 Stunden bleiben. Für Sie als Frage, wenn Sie schon immer nur 6,5 Stunden geschlafen haben, alles gut.
Frau Wulff, das ist doch eine wunderbare Nachricht. Bleiben Sie weiter so gesund und munter, um 12 Uhr einschlafen und um 6 Uhr aufwachen.
Okay, ich danke Ihnen.
Also einen schönen Tag noch. Unter der 0800-2254-2254 können Sie sich einschalten in unsere Sendung über den Schlaf oder Sie schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Im Gespräch heute Dieter Kunz, Leiter der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin in Berlin im St. Hedwigs Krankenhaus. Und unser Thema ist eben der Schlaf. Überhaupt die ganze innere Uhr unter der 0800-2254-2254 können Sie sich beteiligen oder eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Kunz, Sie haben vorhin gesagt, der Körper, wenn er einschläft, muss ein Programm durchlaufen. Was macht denn der Schlaf? Also was macht der Körper im Schlaf?
Er versucht, all das wieder in Ordnung zu bringen, was am Tage durcheinander gekommen ist. In der Natur ist es so, dass Sie auf 3 Dinge aufpassen müssen. Sie müssen erstens gucken, dass Sie was zu fressen finden. Zweitens, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht gefressen werden. Drittens, Sie müssen sich fortpflanzen. Das sind die Dinge, die Sie im Wachzustand machen. Das ist nicht das, was Sie im Schlafen machen. Und darauf müssen Sie sich auch konzentrieren. Und da haben Sie keine Zeit aufzuräumen, was da durcheinander gekommen ist, Wunden zu lecken und Ähnliches. Wenn Sie gerade mit dem Löwen gekämpft haben, sollten Sie nicht Ihre Wunden verbinden, weil wahrscheinlich ist noch ein zweiter Löwe gleich um die Ecke. Da müssen Sie sehr aufmerksam sein und gucken, dass Sie da kämpfen. Das passiert alles nachts. Und das ist ein riesiges Programm, da weiß jeder genau, was er tut und da gibt es keine Zelle im menschlichen Körper, die nicht schläft und zwar schläft im Sinne, dass sie aktiv daran beteiligt ist,
alles aufzuräumen. Das heißt, unser Körper schläft gar nicht, also das ist irgendwie nur unser Geist,
ja, der? Schlafen in dem Sinne, wie wir es verstehen, ja. Im Sinne Narkose, nein, das tut er eben halt überhaupt gar nicht, deshalb ist etwas völlig anderes, ob sie Narkose haben oder Schlaf, aus einer Narkose wachen sie mit Kopfschmerzen auf und tut ihnen jeder Muskel tut ihnen weh, das ist genau nach Schlaf nicht, da werden aktive Reparationsvorgänge finden statt, da wird das Gedächtnis konsolidiert, ja, da wird gelernt, wenn sie Geige spielen tagsüber oder Fußball üben, irgendwelche Abfolgen in der Motorik, die werden dann nachts, werden die dann engrammiert, sodass sie am nächsten Tag automatisiert abfragen können.
Kann man das richtig beobachten bei Ihnen? Also können Sie als Schlafmediziner oder Chronobiologe, können Sie das sehen, was da passiert?
Klares Jein wieder. Wir betrachten ja das Gehirn und da sind wir schon sehr weit, dass wir Biosignale, eine Vielzahl von Biosignalen sehr exakt über die Zeit messen können. Das ist bei uns die Polysomnographie, da werden die Patienten von Kopf bis Fuß verkabelt, dauert 1,5 Stunden, bis die überhaupt erst fertig sind und da messen wir dann die Hirnströme und die Muskelaktivität und die Augenbewegung und das EKG und die Sauerstoffsättigung. Wir messen auch noch die Körperkerntemperatur, das wird dann alles aufgezeichnet und damit können wir schon sehr viel an Biosignalen und Dynamik über die Nacht zeigen. Ich behaupte, das ist noch weit weg von dem, was da wirklich stattfindet. Da kratzen wir überhaupt nur an der Oberfläche. Aber ja, wir können einige Dinge sehr exakt begucken. Das kann die Psychiatrie und die Neurologie sonst an wenigen Stellen nur. Mhm.
Wenn ich Sie so reden höre, heißt das, dass noch ganz viel unerforscht ist vom Schlaf. Wird Schlaf, ich habe ja jetzt behauptet, weil es einen internationalen Tag des Schlafes gibt, wird der Schlaf wichtig genommen? Stimmt das eigentlich wissenschaftlich?
Antwort lautet nein. Bisher nicht. Also wenn Sie zum Beispiel die Charité begucken, da gibt es ein paar hundert Neurowissenschaftler, die kümmern sich ausschließlich um den Wachzustand. Was mit dem Nervensystem nachts passiert, haben die keine Ahnung. Ernsthaft. Und das will ich denen gar nicht vorwerfen, aber das finde ich schon bemerkenswert. Denn es gibt auch viele Dinge im Nervensystem, wo man nicht noch so ganz genau weiß, wo die herkommen. Ob es Anfallsleiden sind, ob es MS ist, Schlaganfall, oder ob es die Depression, die Schizophrenie ist, ja, die Autismuserkrankung. Gibt es da wirklich klare Antworten, wo die herkommen? Und da würde ich denken, wäre es klug, sich diesen Regenerationsmechanismus mal sehr genau anzugucken. Und der findet halt nachts statt. Und das gibt es an der Charité nicht. Da gibt es irgendwie eine klitzekleine Gruppe mit ein, zwei Leuten, die das nebenher machen. Aber es wird zu wenig beguckt.
Sie begucken es. Dieter Kunz ist hier mein Gast, Leiter der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin im St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin. Und am Telefon, wenn ich jetzt den Cursor da auch noch richtig hinbekomme, dann kann ich die Dame auch begrüßen, Jutta Oettle nämlich. Schönen guten Tag, Frau Oettle.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Unser Thema Schlaf. Was interessiert Sie da heute?
Ich habe ein Problem, was sicher viele lieber hätten als ihr eigenes. Ich könnte immer schlafen. Ich habe einen derartig stark, also ich komme morgens auch nicht aus dem Bett. Egal, wie lange ich geschlafen habe. Also man könnte ja sagen, irgendwann ist das Schlafbedürfnis gestillt und der Mensch steht freiwillig auf, ich nicht. Ich stelle mir zum Beispiel früh um 5 den Wecker, um dieses Gefühl noch zu haben, ich kann noch im Bett liegen. Schlag auf die Schlummertaste, mache das Spiel bis um 6:30, dann stehe ich auf, weil dann muss ich nun wirklich aufstehen. Aber ich schlafe sofort ein, also ich schlage auf die Schlummertaste und schlafe wieder. Ich könnte überall schlafen, im Flugzeug, im Zug, ich kann mich auf den Boden legen und bin nach 2 Minuten weg. Und ich hätte gerne was dagegen.
Was sagen Sie, Frau Oettle, Herr Kunz?
Was ich da jetzt sage, 10% einer Normalbevölkerung haben schlafbezogene Störungen und wir kennen mittlerweile über 100 unterschiedliche schlafbezogene Störungen. Das hier, was Sie sagen, vermehrte Schläfrigkeit, ist ein Symptom. Und da könnten eine Vielzahl von wirklichen Störungsbildungen, Krankheitsbilder hinterstecken. Es kann aber schlicht und ergreifend sein, dass Sie einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt die Menge an Schlaf bekommen, die Sie brauchen. Sie selber sagen, ich wecke mich dann da um 5 Uhr mit dem Wecker, kann sofort wieder einschlafen. Was dann danach passiert, das wissen wir ja gar nicht so genau. Ist das wirklich der Schlaf, der stattgefunden hätte, wenn Sie vorher nicht aufgewacht sind? Sie sind nicht anwesend gewesen. Aber ob dann da noch Tiefschlaf stattgefunden hat, REM-Schlaf, oder ob Sie den durch das Wecken unterbrochen haben und damit auch gestört haben, das kann ich Ihnen jetzt so am Telefon nicht sagen. Das müsste man genau begucken.
Gibt es irgendeinen Tipp, wie ich dem entkomme?
Ausschlafen, Wecker weg.
Das habe ich auch schon probiert. Also das habe ich alles schon hinter mir, weil das ist mir schon klar.
Wie lange?
Ja Gott, das habe ich halt mal ein paar Tage gemacht, aber ich würde
das auch reicht nicht. Wenn Sie 10 Jahre lang ein Schlafdefizit aufbauen, weil Sie jeden Tag eine Stunde zu wenig geschlafen haben, dann zählen Sie mal zusammen, was Ihnen da fehlt. Das holen Sie in 3 Tagen nicht auf.
Apropos, kann man Schlaf überhaupt aufholen? Kann man, wenn man in der Woche immer früh aufstehen muss, am Wochenende mit 10 Stunden Schlaf durchschlafen, irgendwas aufholen?
Gibt es bisher keinen Hinweis für. Es ist vor 2 Jahren eine Studie aus dem Karolinska durch die KZ gegangen, wo dann behauptet wurde, die so interpretiert worden ist, dass das geht, dass man am Wochenende aufholen kann, was man während der Woche zu wenig geschlafen hat. Die Studie war dafür nicht konzipiert und sie sagt genau das nicht aus. Sie zeigt etwas ganz anderes. Diejenigen, also die würde ich ins Detail gehen müssen, es gibt eine Arbeit, die kurz danach erschienen ist, die zum Beispiel zeigt, dass das Risiko, an Diabetes zu erkranken, Bluthochdruck zu bekommen, wenn man am Wochenende versucht, ein bisschen länger zu schlafen, das aufzuholen, gerade nicht funktioniert. Das heißt, es gibt derzeit überhaupt keinen Hinweis dafür, dass ich am Wochenende mal eben aufhole, was ich in den 5 Tagen vorher angerichtet habe.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist Ihr Hinweis an Frau Oettle, eigentlich mal tatsächlich einen Arzt aufzusuchen.
Genau. Die erste Frage ist, wie geht es Ihnen tagsüber? Wenn es Ihnen tagsüber wunderbar geht, dann lassen Sie bitte Ihren Schlaf in Ruhe. Aber wenn Sie sagen, nein, ich schlafe auch an Stellen ein, wo ich wirklich nicht einschlafen sollte, dann würde ich unbedingt mal einen Fachmann fragen.
Frau Oettle, ich glaube, das ist die Antwort für heute. Ich danke aber für den Anruf und die Schilderung Ihres Problems. Danke, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Danke, ebenso.
Tschüss. Und ich nehme auch noch die Frau Brettschneider ans Telefon. Schönen guten Tag, Frau Brettschneider.
Ja, schönen guten Tag.
Ihr Problem ist, glaube ich, ein ähnliches, oder?
Ja, genau. Bei mir ist das also eine ganz, ganz blöde Geschichte. Ich schlafe also gut. Also nachts und so weiter habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich schlafe eben auch ein, mitten zum Beispiel, wenn ich im Chor singe, auf einmal bin ich weg und schlafe. Und ich schlafe auch ein, wenn ich in einer Gesellschaft sitze und wir haben ein nettes Gespräch, auf einmal bin ich weg, schlafe ich ein. Und dieses Schlafen ist wirklich...
Sie haben eben noch gesprochen oder eben noch gesungen und schlafen bei der Tätigkeit ein.
Weg, genau. Also ich bin auch deshalb schon Behandlung gewesen. Das wurde dann als Narkolepsie gekennzeichnet und ich nahm dann auch über eine ganze Zeit Modafinil, Vigil hieß dieses Präparat, aber es hat letztlich nichts geholfen und irgendwann bin ich mal zu einer Tagung weggefahren und da hatte ich dieses Medikament vergessen und dann habe ich gedacht, naja, geht jetzt auch ohne Modafinil, jetzt nehme ich das schon lange nicht mehr, aber ich traue mich nicht mehr lange Autostrecken zu fahren und so, da schlafe ich auch ein.
Wir sind ja jetzt keine Sprechstunde hier, trotzdem frage ich, Herr Kunz, das ist tatsächlich eine sehr gesteigerte Form.
Die Narkolepsie ist ein klar umschriebenes Erkrankungsbild. Das ist auch nicht an einfachen Symptomen wie Einschlafen festgehalten, sondern da gibt es viel mehr, was man sehr exakt bestimmen kann. Und die Narkolepsie ist ein wunderbares Beispiel, weil es vielleicht eine der ersten Erkrankungen in der Neurologie überhaupt ist, die irgendwann mal ausgemerzt werden. Als ich Neurologe werden wollte vor 30 Jahren, war die Neurologie ein rein diagnostisches Fach. Das hat sich dramatisch geändert und hier wird es ein Störungsbild geben, was es vielleicht in 5, 6 Jahren gar nicht mehr gibt, weil man die Ursachen exakt aufgeschlüsselt hat, sehr genau weiß, wo sie herkommt und die Fachleute an der Stelle sind doch sehr hoffnungsfroh, dass sie in den nächsten 3, 4 Jahren Therapien auf die Beine stellen können, die gleich am Anfang, wenn die Symptome auftauchen, eingreifen können und damit vielleicht auch Schlimmeres verhindern können. Also die Narkolepsie ist ein klar umschriebenes Erkrankungsbild.
Das heißt, Frau Brettschneider sollte weiter in Behandlung bleiben?
Unbedingt. Sie sollte zu jemandem gehen, der sich mit Narkolepsie auskennt.
Frau Brettschneider.
Nicht so einfach. Ja, genau.
Nicht so einfach, weil es nicht wenige Fachleute gibt. Das ist ja auch nochmal ein interessantes Thema. Auch Herr Kunz, wie Sie sagen so, Fachmann aufsuchen, Fachfrau aufsuchen. Ist das so einfach in Deutschland?
Es ist in Deutschland gar nicht einfach. Wir sind ernsthaft die einzige Klinik für Schlafmedizin in Deutschland. Es gibt 350 Schlaflabore, die machen im Wesentlichen schlafbezogene Atemstörungen, also Schnarchen und Atemaussetzer. Das wird in Deutschland finanziert. Alles, was darüber hinausgeht, ist sehr schwierig, eine Finanzierung zu bekommen. Bei uns gibt es einige Krankenkassen, die selbst die Diagnostik einer Narkolepsie nicht finanzieren und sich komplett daraus zurückgezogen haben. Das heißt, es gibt viele Patienten, die wir diagnostizieren, wo wir alle Arbeit haben, wo wir keinen Pfennig von der Krankenkasse zurückbekommen. Das heißt, das Problem gerade in Deutschland ist groß. Insgesamt würde ich denken, die Schlafmedizin ist vielleicht das letzte vergessene Fach der Medizin. Jeder weiß, wie wichtig Schlaf ist, ja, und wie es einem geht, wenn man eine Nacht schlecht schläft, welche Konsequenzen das für den gesamten Körper haben. Aber sie existiert in Deutschland nicht.
Frau Brettschneider, das sind keine so guten Nachrichten, aber andere haben wir jetzt leider gar nicht.
Ja, da muss ich mal gucken, wo ist der Doktor in Berlin?
Das ist das St. Hedwig Krankenhaus in Berlin. Schlaf- und Chronomedizin gibt es da vielleicht.
Genau, da könnte ich mich ja mal versuchen.
Einen Kurzurlaub in Berlin einlegen. Genau. Frau Retschander, danke für Ihren Anruf. Es sind viele Themen aufgeworfen worden, die wir auch noch weiter behandeln werden. Also auch gerade, was vielleicht den Stand der Wissenschaft angeht. Sprechen wir mit Dieter Kunz, dem Leiter der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin im St. Hedwig Krankenhaus in Berlin. Und wir, das ist jetzt zum Beispiel auch Thorsten Wärmer. Herr Wärmer, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Ihre Frage oder Ihre Eigenbeobachtung? Wie schlafen Sie?
Ja. Ich schlafe gut, normalerweise. Die Frage aber, die ich hatte, war, spielt das Bett eine Rolle? Also wir haben gerade die erste Nacht im Wasserbett verbracht.
Die erste Nacht?
Das war okay. Also für ein neues Bett okay. Unser altes Bett war mit einer Matratze, wo man reingerollt ist, wo man Schulterschmerzen hatte, wo wir gedacht haben, nee, das geht so nicht mehr. Und wir hatten früher auch Leute, die mit Wurzeln hier durchgegangen sind und Wasseradern gesucht haben. Und wir haben das WLAN nachts abgestellt. Also die Frage ist so, spielt der Ort, wo das Bett steht, eine Rolle? Spielt das Bett eine Rolle? Und also wir sind Camper und wenn wir im Zelt schlafen auf einer billigen Isomatte, dann sind wir morgens total fit und wir wissen genau, wir schlafen eigentlich so vom Gefühl her relativ schlecht. Es ist laut, es ist hart, man dreht sich, man hat das Zelt, aber wir sind den ganzen Tag fit. Daher ist so die Frage, spielt, wie gesagt, der Schlafort, wo er ist, eine Rolle irgendwie?
Herr Wärmer, ich hätte, bevor Herr Kunz vielleicht was dazu sagt, nochmal eine Nachfrage. Schlafen Sie denn in Ihrem, also jetzt Wasserbett wissen Sie ja noch nicht, weil es ja erst eine Nacht war, aber sind Sie denn sonst die Tage, die Sie nicht im Zelt verbringen, immer zerschlagen? Also in Ihrer Wohnung schlafen Sie schlecht, oder?
Nein, also ich schlafe relativ gut. Gut, manchmal hat man, wie der Herr Kunz sagt, einen schlechten Tag und wundert man sich, warum der Tag so schlecht gelaufen ist. Jetzt weiß ich, dann habe ich wohl schlecht geschlafen. Aber im Normalfall nee, schlafen wir gut.
Okay, also dann scheint ja Ihr Bett an der richtigen Stelle zu stehen. Herr Kunz, setzen Sie sich mit so etwas auseinander, mit Matratzen?
Nein, da haben wir keine Ahnung von und wissen wir nicht zu.
Also das scheint nicht das große Problem zu sein. Außerdem fand ich interessant, was Sie beobachtet haben, dass Sie im Zelt am allerbesten schlafen. Also da suchen Sie ja auch nicht vorher nach Wasseradern, oder?
Genau, ja. Also das war so ein bisschen die Frage, wenn man so guckt, was für ein Bett kauft man sich oder wo schläft man, wo stellt man es hin? Gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Aber wenn es da gar keine Erfahrung gibt oder gar keine Hinweise, dann ist es ja.
Na, ich glaube, eine verspannte Schulter oder so ist schon ein gewisser Hinweis. Also dass die Matratze vielleicht nicht die richtige war. Aber die Schlafqualität scheint bei Ihnen ja so oder so gut gewesen. Herr Wärmer, danke, dass Sie diesen Aspekt auch hier angesprochen haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße Sabine Müller am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht es Ihnen? Gut geschlafen?
Ich könnte mich schon gleich wieder reinlegen. Ich habe nämlich zwei Fragen. Und zwar, das eine ist, kann man sich an gewisse Geräusche, jetzt nicht so super laute, kann man sich daran gewöhnen und trotzdem einen guten Schlaf haben, weil die vielleicht immer wieder da sind, so über die Jahre, man sich daran gewöhnt. Und das Zweite ist, wird man müde, wenn man zu viel schläft und zu viel döst? Weil das wird mir immer vorgeworfen. Ich wache morgens sehr früh auf, bleibe dann aber im Bett, weil ich das Gefühl habe, nee, ich könnte jetzt noch keinen Baum ausreißen und so. Und dann sagen meine Freundinnen immer, das ist falsch, du bist deshalb so müde, weil du da im Bett liegst und dann auch noch vielleicht einen Mittagsschlaf machst oder so.
Okay,
die zwei Fragen hätte ich.
Die zwei Fragen haben wir uns notiert. Dankeschön, Frau Müller. Also ich fange gleich mal mit der zweiten an. Kann man zu viel schlafen?
Auch nein, kann man nicht. Das Problem ist, dass man dann eben halt nicht qualitativ gut schläft. Man ist weg und ist aber so in einem Mischmasch aus Wachstadium 1, an das man sich gar nicht erinnert. Aber die Funktionen, die aktiven Dinge finden dann nicht statt. Sie müssen sich den Schlaf da abholen, wofür sie gebaut sind, nämlich nachts. Tagsüber steht ihr Körper drauf, dass er sofort mit einem Löwen kämpft. Sobald er um die Ecke kommt, so müssen sie sofort einen Plan haben und angreifen. Da sind sie dann nicht gebaut dafür, dass sie schlafen. Wenn sie dann trotzdem schlafen, weil sie halt müde sind, sind sie weg, aber die aktiven Aufräumarbeiten finden da nicht statt. Das ist aber nicht, dass das dann doppelt müde macht, sondern es findet nur einfach die Erholung nicht statt, die sie haben wollen.
Man spricht doch immer von diesem Powernapping. Ist das eigentlich dann also etwas? Also ist das richtig oder sollte man das besser gar nicht machen?
Der Mittagsschlaf ist eine lange, lange, lange Geschichte. Erstens, bei kleinen Kindern sollte man ihn unbedingt fördern. Der hat etwas mit der Emotionalität und auch der emotionalen Stabilität zu tun, die dort angelernt wird. Es gibt viele, viele Hinweise dafür, dass emotionale Instabilität mit Schlafdefiziten im frühen Kindesalter zusammenhängen. Das zweite ist langen Mittagsschlaf und kurzer Mittagsschlaf. Langer Mittagsschlaf wissen die meisten, die das ausprobieren, dass sie danach nicht wieder auf die Beine kommen. Das sollte man dann nicht machen. Allerdings, wenn man zum Beispiel in der Zeit vorher ein wirklich böses Schlafdefizit eingegangen ist, in den Tagen vor, dann kann ein auch längerer Tagesschlaf, kann den dann Sinn machen. Und dann finden dort zumindest in Teilen Funktionen statt, die auch im Nachtschlaf stattfinden. Powernapping, so wie Sie sagen, ganz kurz, haben wir lange nicht verstanden, was da stattfindet. Mhm. Wir wussten aber, dass dort Biologie stattfindet. Im funktionellen Kernspin erkennbar, dass dort biologische Veränderungen des Gehirns stattfinden. Wir wissen aus ganz kürzlichen Arbeiten aus dem letzten Jahr aus Harvard, dass dort wahrscheinlich einfach einmal durchgespült wird. Wirklich so, wie man es sich vorstellt, dass Abfallstoffe, Noxen, Gifte, die am Tag im Gehirn anfallen, weil wir dort gearbeitet haben, die dort nicht haben, rausgeschmissen werden können, dass die einfach innerhalb von 2-3 Minuten einfach mal durchgespült werden, weg sind sie.
Also das ist dann auch eine gute Sache, oder?
Wunderbar.
Ich habe also ein Bild, ich habe jetzt die zweite Frage von Ihnen, Frau Müller, nicht vergessen, aber eine kurze Nachfrage bei diesem. Ich habe ein Bild vor Augen, ich war in Vietnam und da war eine große Baustelle und unter den Baufahrzeugen um die Mittagszeit lagen sämtliche Arbeiter und schliefen. Also sämtliche vielleicht nicht, 3-4 waren noch auf der Baustelle, aber das war ein Bild, was ich nie vergessen werde. Ist das eigentlich auch, also das war so ein Powernapping wahrscheinlich, was die da gemacht haben. Ist das Schlafen in unterschiedlichen Ländern, Regionen der Erde unterschiedlich bewertet und auch anerkannt? Da hat sich nämlich niemand dran gestört, wäre ja hier unvorstellbar.
Dafür weiß ich zu wenig, als dass ich da wirklich etwas zu sagen kann. Ich weiß aber, dass es gerade in asiatischen Ländern so ist, dass der Nachtschlaf dort teilweise dramatisch verkürzt wird. Und die haben dann ein erhöhtes Schlafbedürfnis, ein homöostatisches Schlafbedürfnis, was einfach abgearbeitet werden muss. Und da ist dann auch egal, wie die Qualität ist, sondern da müssen dann einfach die groben Reparationsaufgaben gemacht werden. Und die können dann mittags auch in so einer von einer halben bis einer Stunde gemacht werden.
Sie haben eben von der Qualität des Schlafes gesprochen und da kommen wir auf die Frage von Frau Müller zurück. Geräusche, wenn also so Dauergeräusche in der Nacht irgendwie nicht abstellbar sind, heißt das eigentlich, dass der Schlaf dann immer schlecht ist? So habe ich Sie richtig verstanden, Frau Müller, ne?
Ja, oder ob man sich daran gewöhnt.
Mhm. Das ist unbedingt, Geräusche ist unbedingt etwas, woran man sich gewöhnen kann. Das müssen wir uns so vorstellen. Früher, als wir halt draußen geschlafen haben und wenn uns da der Löwe den Gefallen getan hat, auf einen Ast zu treten, dann war es Zeit, dass wir aufwachten. Das heißt, wir hatten eine selektive Wahrnehmung auf Gefahren aus der Umwelt, aufgrund derer wir dann wach geworden sind, um zu reagieren. Das ist nicht unbedingt die Lautstärke. Mein Beispiel an der Stelle ist jemand, eine Mutter von einem kleinen Kind, 6 Wochen alt, das macht 6 Zimmer weiter, alle Türen sind zu, Mutter wacht sofort auf. Ja, das ist so leise, das kann man kaum glauben, dass da überhaupt jemand was gehört hat. Wacht sofort auf, keine Frage. In der gleichen Nacht fährt ein LKW durch das Schlafzimmer, Mutter schläft weiter. Obwohl es tierisch laut ist und die immer sagt ihm, ich habe den leichtesten Schlaf, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe keine Nacht durchgeschlafen, weil das Kind eben halt die Aufmerksamkeit. Aber der LKW, der stellt für sie keine Gefahr dar. Aber der Ehemann, ja, der sonst immer weiter schlaft, der wacht denn dann da auf. Das ist also eine selektive Wahrnehmung, die sie lernen und die evolutionär einen Sinn gemacht hat.
Und die aber die Aufräumarbeiten, von denen Sie sprechen, die der Schlaf ja vollführt oder im Schlaf der Körper vollführt, die werden nicht gestört durch solche Geräusche?
Tja, das wissen wir schon ein bisschen weniger. Das können wir nicht ganz genau sagen, denn diese Aufmerksamkeit scheint doch auch mit einem etwas erhöhten Erregungsniveau einherzugehen, was dann wahrscheinlich die Funktionen von Schlaf beeinträchtigt. Das können wir aber beim einzelnen Patienten bisher erst sehr schlecht beurteilen.
Frau Müller, also war eine ganz interessante Frage, die Sie hier reingebracht haben. Beide Dinge. Ich danke Ihnen dafür.
Ja.
Ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, okay, tschüss.
Unser Thema heute, der Schlaf. Morgen ist nämlich der internationale Tag des Schlafes. Dieter Kunz ist zu Gast, Leiter der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin. Herr Kunz, wann haben Sie dieses Thema für sich entdeckt? Sie haben gesagt, eigentlich haben Sie Neurologie studiert.
Ja, ich wollte Neurologe werden und habe darin auch angefangen. Da fand dann aber nicht das statt, was ich eigentlich machen wollte. Und als Neurologe müssen Sie ein Jahr Psychiatrie machen. Und da bin ich hier in Berlin in der Eschenallee in einer sehr, sehr, sehr guten Klinik gelandet, die mir viel Spaß gemacht hat, wo ich Schizophrenie kennengelernt habe. Das war toll. Und wann immer die irgendwas Neues hatten, habe ich immer gleich Finger hochgehoben. Dann suchten die morgens jemanden für die Schlafhormone. Und sofort war ich da. Ich dachte, ach du Jemini, was hast du denn da gemacht? Und das war dann der Beginn einer langen Freundschaft. Da konnte ich klinische Forschung machen. Das heißt, ich wollte guter Kliniker werden. Ich wollte aber gerne auch neue Sachen machen. Und in der Schlafmedizin, der neuropsychiatrischen Schlafmedizin, welche immer Frage ich da stellte, war die völlig unbeantwortet. Die Studien waren ganz klein, die es dazu gab. Und man war ruckzuck international, wenn man Kontakte hatte. Das war toll. Und es ist eine Liebesgeschichte. Ich bin sehr, sehr glücklich, ausgerechnet da gelandet zu sein.
Ja, und ein wichtiges Thema eben. Ich begrüße am Telefon Klaus Brockmann. Herr Brockmann, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ihre Frage zu unserem Thema.
Ja, Herr Kunz, ich habe Schlafapnoe, war schon öfter im Schlaflabor und jetzt wurde noch eine Depression festgestellt. Die Frage ist eben, ist das automatisch, dass man Depression durch eine Apnoe bekommt? Müsste die Apnoe behandelt werden, um die Depression zu behandeln oder sind es zwei getrennte Krankheitsbilder?
Also Vorsicht, jetzt eine Schnelldiagnose auf die Entfernung zu machen an der Stelle. Es ist nicht typisch, dass Patienten mit einer Apnoe und einer Schlafstörung im Rahmen einer Apnoe, dass die depressive Störung bekommen. Ja, sie haben ein etwas erhöhtes Risiko, depressive Störungen zu entwickeln, aber nicht dramatisch. Es ist eher umgekehrt, dass viele Patienten mit Schlafstörung, aber nicht Apnoe, sondern
Apnoe
das eine
ist das Atemaussetzer, ne?
Das ist Atemaussetzer und die Patienten werden in der Regel schläfrig. Während die Störungen, die in der Psychiatrie oder in den Neurowissenschaften im Wesentlichen sind, die sind müde. Das heißt, die haben das Gefühl, sie sind ausgebrannt, sind kaputt, sind erschöpft und sie müssten mal 4 Wochen am Stück gesund schlafen, damit sie wieder normalsterbliche Leistungen bringen. Und wenn sie sich hinlegen, können sie nicht einschlafen. Das ist ein klarer Unterschied zur Apnoe. Und diese Patienten haben sicherlich ein dramatisch erhöhtes Risiko, in der Folgezeit eine depressive Störung zu entwickeln.
Ja, vielen Dank für die Antwort.
Herr Brockmann, danke schön für Ihren Anruf. Ja. Sagen Sie, die Schlaf und Krankheiten, wie ist der Zusammenhang da? Was würden Sie einer Schlafstörung, was kann das alles zur Folge haben körperlich?
Jede Erkrankung des menschlichen Körpers.
Jede? Können Sie das noch genauer?
Tja, jeder von uns funktioniert und jeder von uns hat auch Sollbruchstellen. Genetisch bedingt, der eine erhöhtes Risiko zum Beispiel eine Tumorerkrankung zu bekommen, nicht Brustkrebs, ein hohes genetisches Risiko. Andere haben ein höheres Risiko zum Beispiel eine Demenz oder ein Herzinfarkt oder eine Lebererkrankung zu machen. Und was immer die Sollbruchstelle des einzelnen Körpers ist, geht eher zu Bruch, wenn ein Reparationsmechanismus wie der Schlaf qualitativ gestört ist. Das heißt, wir wissen sehr gut, dass schlafbezogene Störungen mit einem erhöhten Risiko für jede Erkrankung einhergehen, die Sie sich nur vorstellen können. Sehr im Kern natürlich Erkrankungen des Nervensystems. Und da gibt es jetzt eine dramatische Entwicklung. Bisher war es so, dass die Weltgesundheitsorganisation in ihren Diagnoseschemata die Schlafstörung als Symptom psychiatrischer Erkrankungen angesehen hat. Das heißt, wenn jemand eine Depression hat, klar hat er Schlafstörungen. Wenn jemand eine Angststörung hat, hat er auch Schlafstörungen, was weiß ich nicht. Und das ist jetzt auseinandergenommen worden. Das heißt, jeder, der eine Schlafstörung hat, soll dafür spezifisch behandelt werden. Und man muss sich umgekehrt die Frage stellen, was ist hier eigentlich Henne und was ist hier Ei? Könnte es nicht sein, dass viele der psychiatrischen Erkrankungen Symptome von Schlafstörungen sind.
Also das heißt, Sie sagten eben dramatische, also eine dramatisch gute Entwicklung eigentlich in Ihrem Sinne.
Die ist dramatisch gut. Wir haben jetzt
ICD-11, weil man die Schlafstörung als solche überhaupt beachtet.
Also das Diagnoseschema, Manual der Weltgesundheitsorganisation, das verabschiedet worden ist letztes Jahr, wird verbindlich eingeführt weltweit innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und da gibt es ein neues Gebiet mit 100 unterschiedlichen Störungen. Das heißt, es gibt jetzt 3 Gebiete, die das Nervensystem betrachten. Es gibt die Neurologie, es gibt die Psychiatrie, die begucken sich den Wachzustand und das Koma. Und die Schlafmedizin beguckt halt die dritte. Und das wird man gucken müssen, wer davon überhaupt übrig bleibt. Ja, also fragen Sie mal ein kleines Kind, wenn es schlecht geschlafen ist, wie es sich tagsüber fühlt. Ja, da finden Sie die gesamte Psychiatrie. Ja, du, ich habe keinen Antrieb, ich habe keine Lust, auch mit Freunden spielen, will ich nicht irgendwie. Mhm. Und was ist mit der Schule? Ach, da habe ich so Angst. Normalerweise geht es mir gut, aber da bin ich so schreckhaft, wenn ein Bus von rechts kommt. Und man weiß mittlerweile sehr gut, dass Schlafstörungen erheblich beeinflusst sind durch Angststörungen, durch schlafbezogene Störungen. Der Dritte sagt, ach, weißt du, irgendwie das ist alles nicht mein Problem, wenn ich schlecht geschlafen habe. Aber wenn ich dann in die Schule gehe und muss eine Mathe-Klausur schreiben, ja, da kann ich die einfachsten Dinge nicht mehr rechnen.
Das heißt,
8 mal 7 weiß ich dann einfach.
Sachen werden,
aha, also eine kognitive Störung als also Folge von Schlafstörungen. Huiuiuiuiui.
Und das
da
wird alles
gucken,
nicht zusammengeführt?
Was von der Psychiatrie noch übrig bleibt.
Ach so, Sie meinen, dass dann alles auf die Schlafmedizin zuläuft.
Also, das würde ich so nicht sagen. Ich denke nur, wir müssen uns bei all dem, wo wir noch keine klaren Antworten haben, muss das eine der Möglichkeiten sein. Und ich würde denken, Schlaf an dieser Stelle ist eine attraktive Lösung, wo man mal gucken sollte.
Auf jeden Fall wird der Schlaf stärker betont und die Schlafstörung. Das kann ja nur im Sinne auch unserer ganzen Anrufer und E-Mail-Schreiber sein, die sich für das Thema interessieren, was wir heute haben. Schlafen Sie gut, Bettgeschichten, unser Thema heute im Gespräch mit Dieter Kunz, dem Leiter der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin im St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen oder eine E-Mail schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Morgen ist Tag des Schlafes. Wir kümmern uns schon heute um Ihre Fragen des Schlafes.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Und da geht es heute um den Schlaf. Und es ist sehr wichtig, dass Sie, wenn Sie uns anrufen, auch immer sagen, ob Sie gut geschlafen haben oder nicht gut geschlafen haben. Denn genau das versuchen wir hier auch rauszubekommen. Unter der 0800 2254 2254. Und woran es liegen könnte, dass Sie nicht ausgeruht aufwachen. Ich bin hier zusammen mit Dieter Kunz. Sagen Sie, wenn ich Sie Schlafmediziner nenne, ist das eigentlich eine korrekte Bezeichnung? Gibt es die?
Ja,
Schlafmediziner, genau. E-Mails haben wir bekommen, zum Beispiel von Michael Groni. Der schreibt, ich habe den Eindruck, dass mein Blutdruck zu höheren Werten tendiert, wenn ich schlecht oder zu wenig schlafe.
Blutdruck ist etwas, was am zirkadianen System, am System an inneren Uhren dranhängt. Das heißt, es variiert normal über den Tag, egal ob Sie schlafen, ja oder nein. Und qualitativ guter Schlaf hat einen positiven Einfluss auf die Blutdruckregulation. Antwort ist einfach, guter Schlaf reguliert mit ihrem Blutdruck. Ist nicht alleine dafür verantwortlich, aber ja, wir haben Patienten, die gut in Bezug auf Schlaf behandelt werden und plötzlich ihre Blutdruckmittel wegschmeißen können.
Also Blutdruck, ja. Eine Frage einer Hörerin geht in Richtung Immunsystem. Elke Henn fragt dich im Zusammenhang von Schlafdauer und Immunsystem. Es gibt die Aussage, ab einer Schlafdauer von kleiner als 8 Stunden gäbe es messbare Veränderungen. Vermehrte Infektanfälligkeit, trifft das zu?
Wir Mediziner haben ja gerne so Fragen, Aussage A, Aussage B und stimmt die Verbindung? Also Aussage A, Schlaf und Immunsystem sind gute alte Freunde. Ja, wenn Sie schlecht, qualitativ schlecht oder zu kurz schlafen, ist Ihr Immunsystem beeinträchtigt und anfällig für alles Mögliche. Das hat nur nichts mit einer solchen absoluten Zahl zu tun. Das ist die benötigte Schlafmenge, ist individuell sehr unterschiedlich. Kann 4 oder 10 Stunden sein, aber dieses unter 7 Stunden, 6 Stunden, das ist für die Allgemeinheit als solches nicht richtig.
Mhm. Rosemarie Nagler macht sich Gedanken um ihr Enkelkind. Die Kinder sollen um 8 Uhr spätestens in die Kinderkrippe kommen und wer später käme, würde ermahnt werden. Gerade bei kleinen Kindern ändert sich dadurch der Rhythmus. So, Mittagsschlaf fällt manchmal aus. Das Gehirn leistet unheimlich viel in dieser Zeit, schreibt sie. Zum Beispiel sprechen lernen und gewaltig viel, was Kinder in dem Kindesalter lernen, schreibt sie. Ich würde mir mehr Respekt für unsere kleinen Kinder wünschen, ist ihr letzter Satz. Herr Kunz.
Das kann ich nur sehr unterstützen. Respekt ist das richtige Wort an der Stelle.
Schulkinder? Schule immer
genau, genau das Gleiche. Ja, das Gehirn reift aus bis zum 20., 25. Lebensjahr und da ist Schlaf von zentraler Bedeutung. Das heißt, eine Reduzierung von Schlaf und ein qualitativer Schlaf bei Kindern hat Konsequenzen in Bezug auf Hirnreifung. Und da wissen wir, dass sämtliche Störungsbilder, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bekannt sind, wie Autismuserkrankungen, wie Aufmerksamkeitsdefizit, bis hin wahrscheinlich zur Schizophrenie, Entwicklungen in diesen Lebensjahren, dass die durch qualitativ schlechten Schlaf nicht ausreichender Länge zumindest mit beeinflusst werden.
Also man kann nicht eine genaue Verbindung ziehen, aber mit beeinflusst werden.
Ja.
Mhm. Sagen Sie, meine Beobachtung ist, dass Jugendliche extrem viel Schlaf brauchen oder sehr lange schlafen. Ist das nochmal so eine Welle, wo man so im jugendlichen Alter besonders schlafbedürftig ist?
Es zeigt erst einmal an, dass wahrscheinlich Schlaf dort eine Bedeutung hat. Ausrufezeichen, Punkt. Und den abzuschneiden und die armen Kinder morgens um 6 oder 7 Uhr zu wecken, zur nullten Stunde, ja, das ist Körperverletzung. Das ist doch absurd.
Würden meine Kinder unterschreiben, genau. Würden wahrscheinlich alle Schülerinnen und Schüler unterschreiben. Aber angekommen ist das offenbar? Noch nicht? Setzen sich Schlafforscher dafür ein, also dass die Schulstunde etwas nach hinten gerückt wird?
Wir werden an der Stelle immer wieder gefragt, aber in Deutschland ist das nicht ganz einfach, weil sie das auch im föderalen System nicht mal umsetzen können, sondern jede Schule selber kann darüber abstimmen. Und da hat es in Berlin, vor ein paar Jahren hat es ein paar Schulen gegeben, die fragen dann aber alle, die Kinder von 10 bis 18. Und da gibt es in der Tat Unterschiede. Sie haben vorhin gefragt, wie ist das um die Pubertät? Die brauchen nochmal mehr Schlaf. Nee, die brauchen gar nicht mehr Schlaf, sondern die bräuchten erstmal den Schlaf, den sie eigentlich normal kriegen sollten. Und den schneiden sich gerade Kinder in der Pubertät gerne ab, weil sie später ins Bett gehen, auf Party gehen und sonst etwas machen.
Eine Frage wurde uns hier noch per E-Mail gestellt. Was hält der Schlafforscher von der Sommerzeit? Sowohl von der Umstellung als auch von einer zukünftigen dauerhaften Sommerzeit, die ja irgendwie in Rede steht, auf jeden Fall.
Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass auch der Mensch auf diesem Planeten groß geworden ist. Und diese Erde dreht sich, hat einen 24-Stunden-Rhythmus. Und der ist, wenn man nicht genau auf dem Äquator lebt, ist der unterschiedlich im Sommer und im Winter. Wir wissen, dass Menschen selbst in Berlin von der Physiologie her völlig anders funktionieren im Winter als im Sommer. Und die Veränderung findet statt durch die Länge des Tages und das ist das Licht. Das heißt, wir stellen uns jeden Tag um 1,5 bis 2 Minuten um. Die Umstellung auf Sommerzeit ist ein physiologischer Segen. Ich freue mich darauf, falls das abgeschafft wird, weil das ist das größte Experiment, dem die europäische Gesellschaft jemals ausgesetzt worden ist. Und wir werden böse Überraschungen erleben, falls die Zeitumstellung abgeschafft wird.
Also Ihre Antwort überrascht mich total. Ich hätte mit komplett im Gegenteil gerechnet. Ich hätte gedacht, dass Sie sagen, oh, dieser Unfug mit der Stunde umstellen und dass die Leute ihre innere Uhr dann plötzlich von einem Tag auf den anderen um eine Stunde verrücken müssen, das ist doch verrückt. Das Gegenteil haben Sie jetzt gesagt. Interessant.
Naja, wir würden am liebsten jeden Tag um 1,5 Minuten verstellen. Das geht nicht. Wie wollen Sie das machen? Wie wollen Sie Ihre Zeiten, Sie fangen nicht immer um 9 Uhr an, sondern um 9.03 Uhr, 9.04, 5, 9,6 Uhr. Wow. Also müssen wir denn dann zwischendurch mal nach 40 Tagen müssen wir dann mal um eine Stunde verschieben. Das ist ein Segen.
Also das heißt aber eins ja ganz deutlich, da schneiden wir, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema an, das Licht. Das Tageslicht ist das einzig auf Wichtige, was auf unseren Körper einwirkt?
So würde ich es nicht sagen, aber wir wissen dieses System an inneren Uhren, das kriegen wir schon gar nicht mehr so gut mit, aber wir sehen es ja in der Natur bei Pflanzen, wir sehen es bei saisonalen Brüten, tagaktiv, nachtaktiv, ja, das ist ein System an inneren Uhren und wir wissen mittlerweile, dass auch im menschlichen Körper keine einzige Zelle existiert, die morgens, mittags und abends das Gleiche macht, wenn sie eine Petrischale machen, hat die eine 24-Stunden-Rhythmik, also die Proteine, die ausgeschüttet werden. Und die müssen alle miteinander synchronisiert werden, damit eben halt nicht die Leberzelle etwas völlig anderes macht als ihre Nachbarleberzelle oder was ganz anderes als die Nierenzelle, sondern das ist ein riesiges Schweizer Uhrwerk, die miteinander interagieren und jeder weiß genau, was er tut. Dafür brauchen die Signale und dieses Signal kriegen die so einfach, wie man sich nur vorstellen kann, durch Licht und Dunkelheit. Und dieses Licht muss zum einen hell genug sein, zum zweiten aber auch qualitativ gut ausgeprägt sein. Das Tageslicht, was wir draußen haben, das ist ein vollspektrales Licht. Auch wenn Wolken herrschen, ist das ein vollspektrales Licht. Es ist nur nicht mehr ganz so intensiv. Aber das, was wir an künstlicher Beleuchtung in den letzten 30, 40 Jahren bekommen haben, hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Die LED-Beleuchtung, die jetzt kommt, ist etwas näher daran, aber auch noch nicht an der Stelle optimiert. Aber das ist schon ein positiver Effekt, den wir im Täglichen so nicht merken, den wir aber messen können. Also ich kann Ihnen die Leistungsfähigkeit, ich kann Ihnen gesundheitliche Faktoren, kann ich Ihnen beschreiben, die dadurch beeinflusst werden, je nachdem, welche Art von künstlicher Beleuchtung ich habe. Das heißt, Licht ist nicht der einzige Faktor, es ist sicher der wichtigste Faktor, um dieses System an inneren Uhren, das Schweizer Uhrwerk, das wir sind, am Laufen zu halten.
Zu diesem Schweizer Uhrwerk hat eventuell eine Frage Harald Fischer. Schönen guten Morgen, Herr Fischer.
Ja, guten Morgen. Ja, ich habe eigentlich seit vielen Jahrzehnten schon Schlafstörungen, also ich kann mal einschlafen. Und ich schlafe dann auch meist kurz. Und wenn ich nicht schlafe, hatte ich unruhige
Herr Fischer, ganz kurz. Sie machen irgendwas mit Ihrem Kopf, mit Ihrem Hörer, dass man die ganze Zeit Geräusche hört. Können Sie den eventuell ruhig halten?
Ich versuche das.
Okay, wunderbar. Also Sie haben schon seit Jahren Schlafstörungen, habe ich jetzt noch wahrgenommen?
Ja, und habe zu wenig Schlaf, zu wenig Stunden und habe dann unruhige Beine und ich träume nicht. Ich kann mich jetzt nicht an die Träume erinnern und bin dann vormittags überhaupt nicht leistungsfähig. Also ein Termin am Vormittag ist verlorene Zeit, weil ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann. Da bin ich gar nicht ansprechbar, gar nicht anwesend geistig.
Was würden Sie Herrn Fischer sagen, Herr Kunz?
Tja, also erst einmal, Sie wirken unausgeschlafen, wobei ich Ihr Normalmaß, gesundes Normalmaß nicht kenne. Da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber Sie wirken unkonzentriert und dann sollte man in der Tat mal gucken, ob da etwas in Bezug auf Schlaf dahinter liegt. Und wenn Sie sagen, Sie können nicht einschlafen, auch das kann man dann aber gucken. Vielleicht sind Sie einfach nur ein Spättyp und gehen zur falschen Zeit ins Bett. Wir können nicht auf Knopfdruck einfach schlafen, Augen zu, jetzt geht's los. Nein, das ist schon sehr gebunden an Zeitpunkte. Etwas anderes, was Sie angesprochen haben, was aber ganz interessant, Sie sagen, Sie erinnern keine Träume. Das ist ein Zeichen dafür, dass Ihr REM-Schlaf, da wo die Träume stattfinden, qualitativ gut ist. Denn nur dann, wenn ein Teil Ihres Gehirns wach ist, kann der Teil überhaupt mitbekommen und beobachten, was das träumende Gehirn gerade macht und das am nächsten Morgen erzählen. Das heißt, diejenigen, die Träume nicht erinnern, bei denen ist der REM-Schlaf wahrscheinlich qualitativ in Ordnung. Kleine Beruhigung für Sie.
Also weil dann beide Teile des Hirns sozusagen schlafen, also wirklich beschäftigt sind und nicht sich gegenseitig überwachen. Ja. Herr Fischer, also sollten Sie dem auf jeden Fall nachgehen, Ihren Problemen, höre ich jetzt aus den Tipps von Herrn Kunz.
Und da sagten Sie ja am Anfang der Sendung, dass Ihre Klinik so mehr oder weniger die einzige ist, halt die.
Da sind wir wieder bei den Problemen.
Beschäftigt. Da müsste ich also eigentlich nach Berlin zu Ihnen da in die Klinik kommen.
Nein, das geht natürlich nicht. Ja, da wird es bei uns voll werden. 10% der Normalbevölkerung in Deutschland, es wären 8 Millionen. Da wird es dann langsam eng. Nicht, aber erst einmal zum Hausarzt gehen, gucken, was der dazu sagt. Wenn der nichts findet, dann zum Neurologen, Psychiater. Und wenn Sie da nicht weiterkommen, dann zum Beispiel in die Schlafmedizin gehen.
Herr Fischer, das ist Ihr Weg. Hoffentlich. Wir wünschen alles Gute dabei. Einen schönen Tag auf jeden Fall noch. Unsere Hörerin Anke Schäfer hat uns geschrieben und fragt, mich würde interessieren, warum die Schlafqualität bei Frauen nachlässt, wenn sie älter werden, Wechseljahre, Fragezeichen, und ob das was miteinander zu tun hat. Herr Kunz.
Sehr gute Frage und das ist eine Unverschämtheit der Medizin als solches, denn jeder weiß, dass Frauen, insbesondere wenn sie auch nur ein Kind geboren haben, dass sie einen qualitativ veränderten Schlaf haben. Wenn ich diesen Schlaf zum Beispiel im Schlaflabor sehe, schaudere ich manchmal und denke, wie können die überhaupt überleben? Man weiß, dass dort dramatische Veränderungen stattfinden. Das ist nicht untersucht. Da hat es vor 20, 30 Jahren hat es mal zwei Forscher gegeben, die das versucht haben, Geschlechterunterschiede bei Schlaf an der Stelle zu untersuchen. Das ist fast nicht untersucht. Ist für mich völlig unverständlich, warum das bisher nicht stattgefunden hat.
Also eine der vielen Fragen, die noch zu klären sind. Anne Konrad schreibt, ich wache jede Nacht um die gleiche Zeit auf, 4 bis 4.30 Uhr. Oft gelingt es mir dann nicht mehr einzuschlafen. Mein Schlaf ist ansonsten gut und ich gehe gewöhnlich zwischen 22 und 22.30 Uhr schlafen. Kann man sich erklären, dass man nachts immer wieder zur gleichen Zeit aufwacht?
Jeder von uns wacht alle anderthalb Stunden auf, denn so ist der Schlaf des Menschen konzipiert. Da findet als erstes Non-REM-Schlaf statt, also Tiefschlaf und dann REM-Schlaf und das findet alle 90 Minuten. Am Ende vom REM-Schlaf werden wir wach. Am Anfang der Nacht weiß das Gehirn aber sofort, das war es noch nicht, wumms, wieder weg und das bekommen wir dann gar nicht mit. Das heißt, wir wissen das auch am nächsten Tag nicht. So schlafen wir alle mindestens 4,5 Stunden, das ist ungefähr die Zeit, von der Sie gerade sprechen, das heißt 3 mal 1,5 Stunden und danach gibt es schon den einen oder anderen, der sich ein bisschen länger überlegt, soll ich jetzt nochmal 90 Minuten, ja oder nein, Sie sind hellwach und können auch klar denken. Dann sollten Sie erst einmal gemütlich liegen bleiben und auch 5 bis 10 Minuten warten, ob Sie nicht wieder einschlafen. Der gleiche Trick zum Beispiel, den Sie auch bei klitzekleinen Babys machen sollen, wenn die wach werden, nicht aus dem Bett nehmen. 8 Minuten warten, ob das Kind nicht wieder einschläft. Nicht rausnehmen, nicht füttern. Nein, damit bringen Sie alles durcheinander. 8 Minuten warten, ob das kleine Kind wieder einschläft.
Was da nicht heißt, dass man nicht neben dem Bett stehen kann. Das Kind nicht schreien lassen muss.
Das kann man machen, ja. Das
aber ist, Sie meinen eben nicht
rausheben. Hat etwas mit Angst zu tun. Das Kind wacht dann auf und ist dann allein. Und was zum Beispiel auch hilft, ist ein gebrauchtes T-Shirt der Mutter ins Bett des Kindes legen. Das heißt, wenn es aufwacht, ja, hat es den vertrauten Geruch, den es hat und schläft dann gemütlich wieder ein.
Unser Hörer Reinhard Schneider ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Schneider.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag, Sie lachen.
Ich muss erst mal schmunzeln
über das Baby.
Das T-Shirt, das ist ein super Tipp.
Ja, wollen Sie das auch machen, ja? Sie sind nicht mehr ganz so klein, aber...
Nicht mehr ganz mit 67, das ist nett.
Was ist Ihre Frage?
Ja, Achim bei Bremen. Den Rahmen kurz abstecken, Schriftsetzer, Druckindustrie, Schichtarbeit. Mhm. Wir haben ja jetzt die
Qualität... In Rente gehen.
Also die Menge hat ja der Herr Dr. Kunz schon besprochen. Jetzt kommen wir zur Qualität. Mhm. Wenn man von 6 bis 14, 14 bis 22 und 22 bis 6 Uhr Schichtarbeit in der Druckindustrie macht mit Lösemitteln und die Frage ist, gibt es Untersuchungen, ab wie viel Jahre ist so etwas schädlich?
Herr Kunz.
Nein, eine allgemeine Aussage dieser Art können wir nicht treffen. Grundsätzlich sind wir für Schichtarbeit nicht gebaut. Das heißt, die Frage, wenn ein Patient zu mir kommt mit der Frage, was soll ich tun, ist die erste Antwort, Job wechseln. Das geht nicht. Auch ich, wenn ich einen Herzinfarkt nachts um 3 bekomme, würde mich freuen, wenn sich ein Arzt um mich kümmern würde. Ja, dass dann ausgerechnet der Arzt zu Hause bleibt, weil er sagt, das macht krank, wenn ich nachts um 3 Uhr arbeite, fände ich blöd. Das heißt, Nachtarbeit muss stattfinden. Aber wir müssen zum heutigen Zeitpunkt sagen, wir haben kein Patentrezept, wie wir das Ganze angehen können. Das ist in der Vergangenheit nicht ausreichend ernst genommen worden. In der Vergangenheit ging man davon aus, dass die erhöhten Krankheitsinzidenzen bei Schichtarbeitern etwas mit sozialer Deprivation zu tun haben, dass die Menschen, die Nachtschicht arbeiten, weniger soziale Kontakte haben. Das ändert sich gerade. Es wird noch in diesem Jahr eine neue AWMF-Leitlinie zur Schichtarbeit rauskommen, die sehr klar in den Mittelpunkt stellt, dass jede Erkrankung der Medizin häufiger auftaucht bei langfristiger Schichtarbeit und dass die Ursache dafür ein Durcheinanderbringen des Systems an inneren Uhren ist und auch die Mechanismen als solches aufzeigt. Das wird Einfluss haben auf unser Arbeitsleben, auch auf unsere Gesetzgebung an der Stelle. Ich glaube, dass ich da kein Prophet bin, wenn ich das vorhersage. Aber die Antwort auf Ihre Frage, es ist nicht ganz einfach. Nein, eine klare Trennlinie, ob 1 Jahr, ob 5 Jahre, 10 Jahre, das scheint individuell sehr unterschiedlich zu sein.
Herr Schneider, danke, dass Sie dieses wichtige Thema angeschnitten haben. Also für die Kollegen, die in 2-3 Jahren in Schichtarbeit arbeiten, wird es vielleicht bessere Lösungen geben, als es sie bei Ihnen gab, als Sie in Schichtarbeit gearbeitet haben. Aber das Thema ist auf jeden Fall im Kopf derjenigen, die etwas zu bestimmen haben. Das ist ja wichtig. Dankeschön, Herr Schneider. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Gleichfalls.
Ich begrüße am Telefon Andrea Wolinski. Frau Wolinski.
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag. Ihre Frage zum Thema Schlaf.
Also ich habe als Kind und als Jugendliche, als junge Frau immer sehr, sehr gut geschlafen, aber wenig geschlafen. Dann habe ich irgendwann eine MS-Diagnose bekommen und ungefähr ein paar Jahre später, vielleicht 1, 2, 3, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, haben meine Schlafstörungen angefangen. Also es ging mit Einschlafen los, dann kam das Durchschlafen dazu, jetzt wache ich zwischendurch immer auf. Bin morgens völlig kaputt, also ich habe im Prinzip seit mindestens 15 Jahren Schlafstörungen. Das wird immer belächelt, bei wem auch immer ich bin, also beim Arzt, bei den Neurologen kriege ich dann ein Schlafmittel verschrieben, was finde ich immer so ein bisschen sehr doll abhängig macht, weil es wird gesagt, also das macht sehr schnell abhängig. Und ich würde davon nur 1, 2 Mal was nehmen oder 3, 4 Mal. Ansonsten denken Sie dran, Sie werden, also kann schnell abhängig machen. Und da ich halt das nicht so unbedingt nehmen möchte, habe ich es halt bis jetzt immer gelassen, weil ich Angst davor habe. Weil was mache ich, wenn ich es nehme? Es hilft und ich weiß dann nicht weiter, wenn ich es nicht wiederbekomme. Also habe ich es halt gelassen und habe das mit Lavendelöl probiert, ruhiger Musik, mit autogenem Training. Ich mache zwischendurch Powernapping mittags, aber das hilft mir halt auch alles nicht weiter. Also die Erkrankung hat zugenommen von MS her. Ich habe 5 weitere Autoimmunerkrankungen, beziehungsweise 4. Insgesamt sind es jetzt 5 geworden. Also die habe ich mir jetzt zusammengesammelt im Laufe der Jahre und merke halt, dass meine Konzentration auf 0 ist. Ich bin gereizt und traue mich halt förmlich schon gar nicht mehr ins Bett, weil ich genau weiß, wenn ich mich hinlege, buff, bin ich wach.
Ja.
Was kann ich machen?
Herr Kunz.
An den Arzt fragen. Sie sprechen einen ganzen Strauß von Dingen an, die, das wäre unseriös, wenn ich da jetzt auf Sie wirklich persönlich eingehen würde und Ihnen da Tipps geben würde. Die Multiple Sklerose ist sicherlich ein weit verbreitetes Störungsbild, von dem man ebenfalls in den letzten 20 Jahren viel, viel mehr versteht als zuvor, aber man ist noch weit davon entfernt, sie sich komplett aufgelöst zu haben. Wir wissen, dass die MS mit etwas einhergeht, was wir Fatigue nennen, was in dieser Form eine Art von Erschöpftheit bei den anderen Störungsbildern so nicht auftaucht. Das ist eines der Kernsymptome, was man an der Stelle kennt. Schlecht schlafen gehört mit dazu. Sie sprechen an Schlafmittel an der Stelle. Das ist nochmal etwas, da kann man sicherlich lange drüber sprechen. Abhängigkeit von Schlafmitteln wird weit überschätzt, müsste man aber auch noch einmal genauer drauf eingehen. Ich denke, Sie sprechen grundsätzlich das Thema an Störungen des Nervensystems und Schlafstörungen. Und da ist immer die Frage Henne und was Ei ist. Und ich denke, das, was in der Zukunft, in den nächsten 10 Jahren am spannendsten sein werden wird, ist der Zusammenhang von Schlafstörungen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Da verstehen wir mittlerweile sehr, sehr viel über die Richtungen, wie Schlafstörungen dann in diese Erkrankungen hineingehen. Das ist bei der MS so noch nicht aufgeklärt, wie das zum Beispiel bei solchen anderen Erkrankungen wie Neurodegenerativen Generation stattfindet.
Ihr Ratschlag an Frau Wolinski ist auf jeden Fall nochmal genau mit dem Arzt durchzugehen, wie diese Schlafstörungen, die Sie haben, Altschlaf-, Durchschlafstörungen zu behandeln sind.
Unbedingt, auch wenn es dazu keine kontrollierten Studien gibt, aber das Nervensystem freut sich, wenn der Schlaf qualitativ gut ausgeprägt ist. Ja, wenn er nicht stattfindet, dann können auch die ganzen Aufräumarbeiten des Immunsystems selbst bei der Multiplen Sklerose nicht stattfinden. Und das Gehirn freut sich einfach, wenn es gut ausgeschlafen ist.
Frau Wolinski, mehr als diesen Tipp können wir oder kann man hier seriöserweise von dieser Stelle aus nicht geben. Ich hoffe, es ist Ihnen ein wenig geholfen.
Ja, alles klar.
Gut. Ein schönes Wochenende wünsche ich.
Dankeschön.
Wir haben hier die Sendung zum Schlaf. Anna-Katharina Lill aus Leipzig schreibt uns: Ich bin 23 Jahre alt, habe schon seit meiner Kindheit regelmäßig Probleme einzuschlafen und brauche auch in normalen Nächten recht lange dafür. Es ist so, dass ich manchmal bis 5 Uhr oder länger nicht einschlafe, obwohl ich ca. um 11 ins Bett gehe.
Hört sich nach Spättyp an. Normale Geschichte, keine Krankheit, sondern blaue Augen, grüne Augen. Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen nach hinten geschoben. Hat was mit der inneren Uhr zu tun.
So ähnlich, glaube ich, ist auch Axel Kramme zu verstehen. Der fragt nämlich danach, gibt es sowas wie eine Körperuhr? Ich schlafe gegen 11 gut ein, wache um 2, 3 wieder auf, dann halbstündig bis 6, wann ich ohne Wecker aufstehe. Behandlungsbedürftig oder zu ignorieren?
Ja, wir sind ein riesiges Schweizer Uhrwerk. Wir sind nichts anderes. Wir sind eine Uhr. Manchmal ticken wir nicht richtig.
Und dann kommt von Maribel Prieto aus Tübingen quasi der Kommentar auf diese innere Uhr. Warum passt man nicht die wissenschaftlichen Ergebnisse zu diesem Thema, also dass Schülerinnen und Schüler eigentlich später anfangen sollten, den Uhrzeiten in deutschen Schulen an. In anderen Ländern geht das doch auch. Dasselbe gilt für Erwachsene. Man spricht von Frühaufstehern und Langschläfern. Dabei schlafen die beiden Gruppen doch genauso lang, aber eben früher oder später. Genau das, was Sie eben gesagt haben. Warum wird man in unserer Gesellschaft als Eule gezwungen, den Rhythmus der Lerche anzunehmen? Das scheint mir auch das Problem von Frau Lill aus Leipzig zu sein, die eben erst um sehr spät, wobei 5 Uhr einschlafen ist schon sehr. Das ist ja eigentlich morgens.
Es gibt eben halt nicht digital Frühtypen, Spättypen, sondern es ist ein Spektrum. Der eine ein bisschen später, der andere ein bisschen früher, andere aber extrem später. Und die Frage zum Beispiel Öffnungszeiten oder Beginnzeiten der Schulen ist natürlich, dass ich versuchen muss, die Bevölkerung als Ganzes abzubilden. Und das heißt, ich muss irgendetwas in der Mitte finden. Und ich kann nicht auf jedes Individuum eingehen. Morgens um 7 Uhr anfangen, ja, das macht sicherlich gar keinen Sinn. Und da gibt es schöne Arbeiten, zum Beispiel, dass die gleiche Klausur von Normaltypen und Spättypen, sind die Spättypen halt morgens um 8 Uhr eine ganze Note schlechter. Wenn sie die gleiche Klausur um 10 Uhr schreiben, sind sie nur noch eine halbe Note schlechter. Und wenn sie mittags um 12 schreiben, schreiben sie genauso gut wie alle anderen auch. Das heißt, da gibt es in der Tat keine Chancengleichheit. Nur das auf die Bevölkerung umzusetzen, ist nicht ganz einfach. Nur, wenn sie eine Schule haben mit 4 Parallelklassen, machen sie doch eine, die erst um 10 Uhr angeht. Warum nicht? Nie verstanden.
Das haben Sie nie verstanden. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass Sie da eigentlich auch immer wieder sich zu Wort melden, die Schlafmediziner. Frau S. aus Hamburg schreibt, sie leidet unter starkem Tinnitus und kann die Stille schwer aushalten. Um besser einschlafen zu können, höre ich Radio. Unter Umständen bleibt also das Radio die ganze Nacht über an. Stört das meinen Schlaf, wenn ich es auch gar nicht bemerke?
Das ist wie immer Mischkalkulation. Ich vermute einmal, Sie machen das ja nur deshalb, damit Sie überhaupt einschlafen. Das heißt, es hat einen positiven Effekt. Das wahrscheinlich nach einiger Zeit hat es einen negativen Effekt. Ich würde gucken, was passiert, wenn das Radio sich zum Beispiel nach einer halben Stunde dann von alleine ausschaltet.
Wie sollte überhaupt ein Schlafzimmer gestaltet sein?
Schwarz.
Ganz dunkle.
Schwarz.
Schwarz?
Kein Licht. Ja, schon klitzekleinste Mengen, 3, 4 Lux, wissen wir aus dem Tierexperiment, führen zu physiologischen Veränderungen, die jeden Risikofaktor der Depression beinhalten. Ob das so bei Menschen genauso gleich ist, hat bisher noch niemand untersucht. Aber das wissen wir aus einer ganzen Reihe von tierexperimentellen Arbeiten, die nahelegen, dass schon kleinste Mengen an Licht in der Nacht zu einer Veränderung der Physiologie inklusive der Qualität des Nachtschlafes führt.
Wobei, wenn man jetzt also so ganz dunkel sein Zimmer abdunkelt, wird es ja auch nicht hell mit dem Sonnenlicht, ne? Also dann hat man dann überhaupt noch einen Aufwachimpuls, oder?
Gute Frage. Sie werden das kennen. Also wer mal in Urlaub in einem wirklich schwarzen Zimmer geschlafen hat, wird wissen, dass er plötzlich 1 oder 2 Stunden länger schläft. Innerhalb von wenigen Tagen. Das ist schon einigermaßen beeindruckend. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das für die Physiologie des Menschen insgesamt gut ist. Aber schlecht untersucht.
Schlecht untersucht, da haben wir es wieder. Siegfried Adam am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Adam.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihre Frage?
Meine Frage geht in die Richtung Elektrosmog. Man spricht immer wieder darüber, dass es Störungen macht, weil wir ja selber auch irgendwie elektrisch sind. Und gerade dieses neue Produkt, G5, sollte große Einwirkungen haben. Und die vielen Informationen, die man kriegt, die sind einfach verwirrend. Kann man da eine gewisse Auskunft drüber kriegen?
Es gibt hierzu Studien, die kommen zu dem Ergebnis, dass kein Einfluss da ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es eine Empfindlichkeit von einzelnen Personen gibt gegenüber Elektrosmog und bei anderen nicht. Das heißt, wenn ich eine Normalbevölkerung begucke und 100 Patienten oder Menschen damit aussetze, dann finde ich nichts. Man müsste mal gucken, was ist bei denen, die sagen, dass sie an dieser Stelle ein Problem haben und davon 20 Personen sehen. Und dann wage ich zu bezweifeln, dass das gleiche Ergebnis rauskommt. Ich würde vermuten, ja, Elektrosmog hat einen Einfluss auf die Physiologie, aber es gibt halt Menschen, die dafür empfindlich sind und andere nicht.
Herr Adam, danke schön für Ihre Frage und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Ja, danke.
Tschüss. Auf Wiederhören. Ich begrüße Herrn Schreier am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Heiser.
Ja, guten Tag, Herr Schreier. Was ist Ihre Frage?
Ja, ich habe an mir beobachtet, dass ich je nach Himmelsrichtung unterschiedlich schlafe. Gibt es dazu Erkenntnisse oder Untersuchungen?
Ich kenne keine.
Aha.
Ja, in welcher Himmelsrichtung schlafen Sie denn am besten, Herr Schreier?
Also mit der Erdrotation, also Richtung, mit den Füßen Richtung Westen.
Und konnten Sie das in Ihrem Schlafzimmer bewerkstelligen, Ihr Bett so einstellen?
Ja, wir haben ja mehrere Schlafzimmer. Die Kinder sind mittlerweile aus dem Haus und wir können dann unterschiedlich das und haben das festgestellt, also ich zumindest.
Ah, okay.
Allerdings, was Sie vorhin gesagt haben, dass wenn man sich morgens an die Träume erinnern kann, das eigentlich für einen schlechteren Schlaf birgt, hatte ich das richtig verstanden?
Also erst einmal vorneweg, das, was Sie da vorhin machen, wer heilt, hat immer recht, ist eine alte Regel in der Medizin. Und wenn das bei Ihnen funktioniert, dann sollten Sie das unbedingt so weitermachen. Das ist das Gleiche wie mit dem Elektrosmog, da sind wir halt unterschiedlich. Und was bei dem einen hilft, muss nicht bei dem anderen helfen. Wenn ich sage, da gibt es keine Erkenntnisse, heißt das nur, es gibt keine allgemeine Grundlage, jeder muss folgendermaßen schlafen. Das Zweite mit den Träumen, ja, am Ende der Nacht. Das weiß man doch gerade auch bei Kindern, ja, die eben halt dann lange liegen und REM-Schlaf findet gerne in den frühen Morgenstunden statt und da gibt es dann Übergänge. Dann ist das aber kein gestörter Schlaf als solches, sondern es ist ein Übergang von Wach- und Traumschlaf und dann erinnert man sich an seine Träume. Also das heißt, erinnern an die Träume heißt nicht immer, dass das gestörter Schlaf ist, nur wenn Sie sich nicht dran erinnern, dann ist er zumindest qualitativ in Ordnung.
Ah, okay. Ja, ich habe nur festgestellt, dass ich jetzt viel mehr mich an Träume erinnere. Vielleicht ist die Aufwachphase dann anders in dieser Himmelsrichtung.
Ist das denn in der Nacht oder ist das also mitten in der Nacht oder am frühen Morgen?
Nur am frühen Morgen.
Okay, dann würde ich daraus nichts machen.
Und ich muss natürlich gleich mich daran erinnern, was der Inhalt des Traumes war. Sonst ist es weg.
Ist halt die Aufwachphase tatsächlich, wie Sie sagen, dann gegen morgen eine vielleicht inzwischen auch verschobene. Herr Schreier, danke schön für die Fragen, die Sie gestellt haben. Ich würde gerne, Herr Kunz, noch ein Thema aufgreifen, weil das vorhin nur so angeklungen war. Sie haben von den Möglichkeiten, was Parkinson und Alzheimer angeht und Schlafforschung gesprochen. Erläutern Sie das nochmal, weil ich glaube, das interessiert auch sehr viele Menschen.
Ich denke, dass der Treiber der Schlafmedizin in den nächsten 10 Jahren das Thema Neurodegeneration sein wird. Wir wissen aus den letzten 10 Jahren aus einer Vielzahl von hochrangigen Publikationen, dass Schlaf unter anderem die Proteine aus dem Gehirn fördert, die bei Alzheimer und bei Parkinson auftauchen. Und hier gibt es gerade bei Parkinson gibt es mittlerweile sehr schöne Hinweise. Wir wissen, wenn die Symptomatik von Parkinson oder Alzheimer auftaucht, dass dann meistens schon 60-70% der entsprechenden Zellen im Gehirn zerstört sind. Und man fragt sich, wie kann das denn, die Symptome fallen einfach vom Himmel, da muss doch vorher schon irgendein Zeichen da sein. Und da weiß man mittlerweile, dass die sogenannte REM-Schlaf-Verhaltensstörung, und das ist ein Kerngebiet, was wir untersuchen, dass die ein klarer Vorläufer ist von Parkinson. Das heißt kein Nebenspiel, sondern das ist bereits der Prozess, der dort stattfindet. Das heißt, Patienten, die nachts mit 50, 60 anfangen im Schlaf zu brabbeln, die da komplexe Handlungen machen, Glühbirnen eindrehen oder aber schreien, aus dem Bett springen oder Ähnliches, die scheinen an diesem Störungsbild zu leiden. Und da gibt es erste Hinweise dafür, dass wenn man dieses Erkrankungsbild, die REM-Schlaf-Verhaltensstörung, wenn man das positiv beeinflusst, dass dann zum Beispiel Parkinson ausfällt.
Sie haben vorhin nämlich ein Stichwort gesagt, wo ich auch aufgemerkt habe, Sie haben gesagt, wenn wir schlafen, müssen wir ganz ruhig sein. Also Sie haben das mit den Tieren, die sich quasi unsichtbar machen wollten, erklärt. Das heißt, wenn das also sich verändert im Laufe und vor allem im älteren Leben, also ab 50 haben Sie jetzt eben gerade gesagt, ja, und man unruhig wird und eben rumwandert oder um sich schlägt oder so, dann ja, wäre
das... Es gibt eine Vielzahl von Störungsbildern, die im älteren Lebensjahr Alter dort auftauchen. Wenn die Patienten bis auf die Straße kommen, das ist meistens Schlafwandeln, das ist dann im Tiefschlaf, hat meistens was mit der Interaktion von verschiedenen Medikamenten zu tun. Da kann man etwas Einfaches machen. Das ist noch nicht Parkinson oder Ähnliches. Aber dieses lebhafte Träumen, was wir gar nicht mitbekommen, jeder von uns träumt wild, jede Nacht 2 Stunden, ja, auch Sie, Frau Heiser, haben heute Nacht mit Monstern gekämpft. Das haben Sie nur nicht mitbekommen.
Stimmt.
Und damit das auch sonst niemand mitkriegt, ist Ihre Muskulatur komplett gelähmt. Das ist ein aktiver Bremsmechanismus. Und wenn der nicht funktioniert, dann fängt man langsam an, erst zu brabbeln, dann zu sprechen, dann zu schreien, bis hin den Partner würgen, verprügeln, aus dem Bett springen, sich das Auge ausschauen. Ich habe reichlich Patienten mit gebrochenem Arm und Bein, die halt ihre Träume ausagieren, weil sie um ihr Leben kämpfen. Und das ist eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung und die können wir positiv beeinflussen mit der Hoffnung, dass dann Parkinson vielleicht ausfällt.
Also auf jeden Fall aufmerken und zum Arzt gehen. Hier hören wir im Gespräch Dieter Kunz zum Thema Schlaf. Er ist Schlafmediziner und wir begrüßen am Telefon Britta Braun. Frau Braun, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte gern den Herrn Dr. Kuhn gefragt, wie das sich auswirkt, wenn man spät abends, also vielleicht 1 Stunde vor zu Bett gehen, noch starken Kaffee oder überhaupt noch Kaffee, Koffein oder Alkohol, ein Glas Wein trinkt. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich danach gut einschlafe, sogar noch etwas besser als sonst, aber nicht gut durchschlafe. Ist das irgendwie untersucht, ob diese gefäßverändernden Substanzen jetzt den Schlaf negativ beeinflussen?
Herr Kunz.
Haben wir noch 1,5 Stunden Zeit?
Nein, haben wir nicht.
Kaffee, das, was Sie beschreiben, ist etwas, was wir nicht verstanden haben, niemand bisher untersucht hat. Da gibt es kein Geld für, deshalb untersucht das keiner. Das hat was mit der Gefäßregulation zu tun. Ja, viele Menschen schlafen nach Kaffee besser ein, aber genau das, was Sie beschreiben, der Schlaf danach ist qualitativ nicht so gut ausgeprägt. Ich rate von Kaffee am Abend ab, bis auf diejenigen, die genau wissen, dass sie danach besser einschlafen. Alkohol, ganz komplexes Thema, witzig, ja, wird wahrscheinlich von niemandem getrunken, deshalb gibt es kein Interesse daran, welchen Einfluss Alkohol auf Schlaf hat. Auch da fast keine Untersuchung, aber es gibt einige wenige, die zeigen, wenn sie unregelmäßig Alkohol trinken, 3-4 Tage die Woche geht auch noch, kleine Mengen, 2-3 Gläschen Wein, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn Sie jeden Tag, 7 Tage die Woche auch nur ein Glas trinken, dann hat das einen negativen Einfluss auf den Gesamtschlaf. Der Schlaf ist verkürzt. Das heißt, das ist schlecht. In kleinen Maßen, insbesondere unregelmäßig, mit Lücken dazwischen, Alkohol, soweit in Ordnung.
Frau Braun, danke für diesen ganzen Komplex. Ich habe nämlich noch eine E-Mail bekommen von J. Kruse. Wie viele Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen sollte man das letzte gegessen haben? Geht ja auch in diese Richtung.
Auch da ist im Wesentlichen erst einmal die Regelmäßigkeit. Essen ist der einzige zirkadiane Rhythmus, den man entkoppeln kann vom Rest des Systems. Bei den meisten ist es so, dass sie mittags Richtung 12, 1 Uhr werden die Verdauungsenzyme schon freigesetzt, bevor sie überhaupt nur zum Essen gehen. Deshalb findet dort die Verdauung am allerbesten statt. Wenn Sie gewohnt sind, abends mehr zu essen, ist auch das in Ordnung, aber sollte dann spätestens sowas 2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen beendet sein. Aber da eben halt nicht riesige Mengen zu sich nehmen.
Frau Braun, danke schön für Ihren Anruf. Ich begrüße jetzt am Telefon Margarete Bukatzki. Schönen guten Tag, Frau Bukatzki.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. Ihre Frage.
Ja, ich frage mich, ob man von von dieser Schlafsache her die Möglichkeit hat, auf die Pharmazie einzuwirken. Denn es gibt ja eine Menge Medikamente, einschließlich Beta-Blocker, in dem Schlafstörungen eigentlich vorprogrammiert sind. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich war lange Jahre sehbehindert. Heute bin ich nach langen Jahren ja auch blind. Habe das alles wieder aufholen können, schlafmäßig, wenn man so will. Aber mich beschäftigt es einfach, Beta-Blocker, überhaupt auch andere Medikamente, wo Schlafstörungen immer wieder drinstehen.
Inwiefern geht das in die Forschung ein?
Es ist relativ einfach. Das Gehirn nachts funktioniert völlig anders als tagsüber. Wenn Sie Psychopharmaka nehmen, die sind dazu da, damit sie tagsüber gut funktionieren, damit sie Antrieb haben, gute Laune haben. Aber die sind dann um 10 Uhr, wenn sie ins Bett gehen, sind die nicht weg, sondern sind weiterhin im Gehirn und stören dort dann die Qualität von Schlaf. Das ist ein wichtiger Punkt. Was nicht heißt, dass wir zum Beispiel Antidepressiva, so wie sie heute bestehen, abschaffen. Nein, um Gottes Willen. Nur, wenn dort Schlafstörungen auftauchen, müssen wir wissen, dass das eine ernstzunehmende Nebenwirkung ist, die wir im Zweifelsfalle beeinflussen müssen. Sie sprechen an Beta-Blocker. Beta-Blocker, gerade am Abend gegeben, führen dazu, dass null Melatonin produziert wird. Und man weiß mittlerweile doch gut, dass dort Schlafstörungen herkommen, gerade die REM-Schlafverhaltensstörung, von der ich vorhin gesprochen habe. Und wir wissen, dass Beta-Blocker mit einem erhöhten Risiko einhergehen, zum Beispiel Parkinson zu bekommen. Das heißt, gerade an dieser Stelle, wenn Patienten mit Beta-Blocker Schlafstörungen bekommen, dann sollten sie mal einen Experten fragen. Beta-Blocker ist sicherlich ein gutes Medikament, hilft vielen Menschen, aber hat bei einigen Nebenwirkungen, die unangenehm werden können.
Sie haben Melatonin eben gerade erwähnt, weil da habe ich eine Frage von Susanne Bäsel hier. Sie würde sich für den Einfluss des Schlafhormons Melatonin interessieren.
Das Melatonin ist eben halt gerade kein Schlafhormon. Als solches wird es weltweit seit 25 Jahren verkauft. Es verkauft sich sehr schlecht. Das war mal ein Riesenhype, aber mittlerweile können Sie das kaum mehr im Supermarkt in den USA finden, denn es ist kein Schlafmittel. Melatonin ist das Signal Dunkelheit an den Körper. Ratte, Fledermaus produzieren Melatonin, ist ja ein Hormon, auch in der Nacht. Die gehen auf Beutesuche, die versuchen sich fortzupflanzen, kann kein Schlafmittel sein. Dunkelheit, was immer das System in Dunkelheit tut, das wird durch Melatonin gestärkt. Aber es ist kein Schlafmittel. Der Mensch schläft in der Nacht, dafür ist er gebaut. Und deshalb führt Melatonin beim Menschen zu einer qualitativen Verbesserung von Schlaf. Viele Patienten berichten zum Beispiel, dass sie weniger schlafen. Oh, und jetzt wollen sie es absetzen. Nee, mir geht es ja tagsüber besser, weil die Qualität besser ist. Es kommt nicht auf die Länge von Schlaf an, sondern es kommt darauf an, wie ich qualitativ schlafe.
Dankeschön, Frau Bukanski, für diese allerletzte Frage noch. Wenn ich Sie jetzt, Herr Kunz, zum Schluss der Sendung frage, was wünschen Sie sich für guten Schlaf? Was können Sie mir da kurz antworten?
Habe ich keine kluge Antwort.
Schwarzes Zimmerruhe.
Dass wir uns einfach mal darum kümmern, und dieses komplexe Thema des Nervensystems in den nächsten 20, 30 Jahren ernst nehmen und begucken. Ich glaube, da könnten wir sehr viel für die Gesundheit des Menschen als Ganzes machen. Nicht nur im Nervensystem, sondern viele Erkrankungen drumherum. Wenn ich Gesundheitsminister wäre, dort würde ich 2,50 Mark einsetzen. Die bekommt man 10-fach, 100-fach, 1000-fach wieder raus.
Und die vielen Anruferinnen und Anrufer und Schreiberinnen und Schreiber bestätigen das sicherlich, was Sie jetzt eben gesagt haben. Dieter Kunz, Leiter der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin am St. Hedwig Krankenhaus in Berlin. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Ich danke.
Ich bin Katrin Heise und wünsche noch einen schönen Tag.